Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Die Buco Pharma Kampagne, vielleicht erstmal ein Wort vorab, was das für eine Organisation ist. Die Buco Pharma Kampagne ist eine relativ kleine Gruppe, die in Bielefeld ihr Büro hat. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema Gesundheitspolitik, Entwicklungspolitik. Also wir setzen uns ein für Zugang zu Arzneimitteln für Menschen in armen Ländern und beschäftigen uns auch in den letzten Jahren immer mehr mit europäischer und deutscher Arzneimittelpolitik, weil wir gemerkt haben, dass es da sehr viele Parallelen gibt zwischen Problemen in der dritten Welt und Problemen in Europa. Ja, Arzneimittelpolitik und Pharmaforschung stellt sich natürlich die Frage, was hat das auf der Öko-Nux-Konferenz zu suchen? Was hat das jetzt so mit, wo sind da die Verbindungsglieder mit Computer, Software, diesem ganzen Problemfeld? Ich denke, im Laufe des Vortrags wird sich ziemlich schnell zeigen, dass es da sehr viele Parallelen gibt und wo wir gegenseitig auch eine ganze Menge voneinander lernen können. So, diese Grafik hier vorne visualisiert eigentlich ziemlich gut, was so das Thema meines Vortrags sein wird, der etwa eine Dreiviertelstunde dauern wird, und hinterher haben wir dann noch genug Zeit auch für Diskussion. Arzneimittel sind in vielen Bereichen vorhanden und sie sind nicht zugänglich für Menschen mit wenig Geld, für die arme Bevölkerung, und eigentlich kein Problem zu erhalten für Menschen mit viel Geld. Und das hat eben sehr viel mit Patentrecht zu tun, Patentschutz, und das ist, denke ich, auch die Hauptparallele zum Thema Software und Computer. Deswegen habe ich dem Ganzen auch den Titel gegeben: Patentrecht statt Menschenrecht, das Dilemma der Pharmaforschung. Menschenrecht, wie komme ich da drauf? Gesundheit ist ein Menschenrecht. Das Ganze ist nicht von mir erfunden, dieser Satz, sondern das ist von den Vereinten Nationen bereits 1948 in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung festgehalten worden. Gesundheit als Menschenrecht soll jetzt nicht bedeuten, dass es ein Grundrecht ist, dass jeder Mensch gesund ist. Das ist klar, das kann gar nicht funktionieren, weil es liegt im menschlichen Dasein, dass man irgendwann krank wird und dass man irgendwann stirbt. Aber es bedeutet, dass jeder Mensch ein Anrecht darauf hat, die Gesundheitsdienstleistung, die medizinische Betreuung zu erhalten, die möglich ist. Und das ist eben in großen Teilen der Welt überhaupt nicht gegeben. Von daher muss man das Ganze eigentlich mit Fragezeichen versehen. Also es ist eigentlich mehr ein Traum, als dass es Realität ist. Obwohl es genug Arzneimittel gibt für alle Menschen, um jetzt einen Bereich mal herauszugreifen, was zur Gesundheitsversorgung dazugehört, scheitert das Ganze oft einfach am Geld, weil die Menschen die Arzneimittel gar nicht bezahlen können. Und Medikamente für alle wichtigen Krankheiten, das ist eigentlich auch was mit Fragezeichen zu versehen ist, das ist auch ein Traum. Wie wir später sehen werden, gibt es sehr viele Krankheiten, nicht nur bei uns, sondern vor allem in Afrika und Lateinamerika, Asien, Krankheiten, die einfach nicht behandelbar sind, weil es keine Medikamente dagegen gibt. Als Beispiel zur Einführung, um das ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich mal kurz auf HIV/AIDS eingehen. Im Jahr 2002 waren weltweit etwa 42 Millionen Menschen HIV-positiv. Das heißt, die hatten noch nicht das Vollbild an AIDS. Mit AIDS ist man erst infiziert mit dem Virus. Irgendwann, Jahre später, lässt sich nicht genau voraussagen, wann kommt es dann zur eigentlichen Krankheit AIDS, die dann tödlich ist. 28 Millionen, also fast zwei Drittel davon, leben in Afrika, im Afrika südlich der Sahara. Also da sieht man schon, dass HIV/AIDS ganz massiv ein Problem von armen Ländern ist. Ganz kurz, um das mal zu veranschaulichen, welche Gefahr von AIDS ausgeht, welche Bedrohung das für die Leute in Afrika ist, will ich mal hier kurz einen zeitlichen Vergleich machen. Diese Karte hier, 1987, also relativ früh nach dem Bekanntwerden von AIDS, war das in relativ wenig Ländern ein Problem. Je dunkler der Rotton ist, desto mehr Menschen sind HIV-positiv. Ich will jetzt nicht auf die Zahlen im Detail eingehen. Interessant ist, wenn wir mal gucken, wie sieht das Ganze 10 Jahre später aus. Hier die dunklen Bereiche sind teilweise bis zu 32%, also knapp ein Drittel der Bevölkerung HIV-positiv. Also ich finde, dieser Vergleich 87 zu 97 zeigt ganz deutlich, wie massiv die Bedrohung eben vor allem für afrikanische Länder ist. Man kann sich ausrechnen, ein Drittel der Bevölkerung HIV-positiv, was das bedeutet. Ganze Generationen sterben weg. Schon jetzt gibt es Millionen von Kindern, die keine Eltern mehr haben, keine Eltern, die ihnen die Ausbildung finanzieren können, die überhaupt irgendwas finanzieren können. Also das Ganze führt zu einer absoluten wirtschaftlichen und sozialen Katastrophe. Also da gibt es nichts zu deuteln. AIDS ist eine unheimliche Bedrohung für arme Länder, wo dringend was dagegen gemacht werden muss. Das Problem ist, dass es eigentlich ja unbezahlbar ist, an HIV erkrankt zu sein in Entwicklungsländern. Hier in Deutschland kein Problem, in Anführungszeichen, da zahlen es die Krankenkassen. Allerdings in ja, auch hier ist es eine ziemlich teure Angelegenheit. Die AIDS ist nicht heilbar, aber es kann, die Symptome können bekämpft werden und mit einer Medikamententherapie kann ganz klar das Leben der Infizierten deutlich verlängert werden. Die Therapie für so eine Standardtherapie, eine Mischung aus drei Medikamenten, kostet im Durchschnitt etwa $10,000 pro Jahr. Das ist auch bei uns eine ganze Menge. Aber im südlichen Afrika stehen pro Person jährlich etwa $8 zur Verfügung für Gesundheitsdienstleistungen. Das ist das, was staatlich aufgebracht wird. Und privat haben die Leute auch nicht wesentlich mehr, was sie drauflegen können. Also hier bei dieser Diskrepanz sieht man, das ist eine Krankheit, da können die Leute schlicht und einfach nicht bezahlen, sich da behandeln zu lassen. Nur ganz minimale Prozentteile der Oberschicht, die können sich das überhaupt leisten. So, jetzt meine Thesen für die nächste ja, halbe Stunde, was ich so, auf die ich näher eingehen will, ist jetzt die Frage, ich will untersuchen, warum ist das so? Wie führt Patentschutz, was hat das Ganze mit Patentschutz zu tun? Und von daher die erste These, das existierende System von Entwicklung, Forschung und Produktion im Arzneimittelbereich versagt, weil zum einen die Medikamente für viele Menschen unbezahlbar sind. Dann behaupte ich jetzt, dass viele wichtige Krankheiten von der Forschung völlig vernachlässigt werden und dass es daran liegt, dass sich die Forschung überhaupt nicht daran orientiert, was die Menschen wirklich brauchen, sondern nur daran orientiert, womit viel Geld verdient werden kann. Und am Schluss möchte ich auch dann Alternativen diskutieren. Darum geht es ja auch eine Alternative aufzeigen. Darum geht es ja auch bei diesem Kongress. Und zwar, indem ich Forschung als öffentliche Aufgabe definiere und mit allen Konsequenzen dann zum sozialen Guten führen soll. Wie will ich jetzt weiter vorgehen? Zuerst einen ganz kurzen, für die Basics, einen ganz kurzen Einblick, wie überhaupt das Forschungssystem, das System Pharmaforschung funktioniert. Wie werden Medikamente entwickelt? Wer macht das? Wer zahlt das? Das ist die Voraussetzung, um über alles Weitere reden zu können. Dann, ich denke, es ist ja bekannt, dass Medikamente, die neu auf den Markt kommen, patentgeschützt sind. Und dann werde ich näher darauf eingehen, führt das wirklich auch zu den Medikamenten, die wir brauchen? Und am Schluss eben dann die Alternativen diskutieren. Ja, das Arzneimittelforschungssystem. Was ich hier unterteilt habe, es beginnt links oben mit der medizinischen Grundlagenforschung und endet rechts oben mit dem fertigen Arzneimittel, das wir in der Apotheke kaufen können. Und das Ganze habe ich farblich so ein bisschen zugeordnet. Grün ist der Bereich, der öffentlich finanziert wird. Rot ist der private Bereich, also sprich Pharmaindustrie. Und wie man schon sieht, gibt es eine ganze Menge farbliche Abstufungen. Das lässt sich nicht immer so klar voneinander trennen. Aber ich werde gleich im Detail darauf eingehen. Es gibt auch ganz wichtige Zuordnungen. Fangen wir an mit der medizinischen Grundlagenforschung. Um überhaupt ein Medikament entwickeln zu können, muss man wissen, wie funktioniert die Krankheit? Was ist der Auslöser? Beispiel bakterielle Infektion. Man muss wissen, was ist das für ein Bakterium, um ein vernünftiges Antibiotikum dagegen zu entwickeln. Und das ist eine Forschung, die eigentlich ausschließlich öffentlich finanziert wird. Grundlagenforschung macht die Pharmaindustrie nicht selbst. Das machen Universitäten in den USA, sind es die National Institutes of Health. Jedes Land hat da seine eigenen Strukturen, aber das ist ein ganz klar öffentlich finanzierter Bereich. Und die medizinische Grundlagenforschung ist aufwendig und teuer und zieht sich auch ziemlich lange hin. Wenn da jetzt Ansatzpunkte gefunden wurden, wo könnte da ein Medikament funktionieren? Beispielsweise, man kennt das Bakterium, dann weiß man, wie funktioniert der Stoffwechsel, dann kann man sich überlegen, aha, da lass ein Medikament angreifen, dann begibt man sich auf die Wirkstoffsuche. Man kommt irgendwann zu einer sogenannten Leitstruktur, das ist ein ganz bestimmter chemischer Strukturtyp, wo man merkt, aha, das funktioniert. Und der muss dann durch weitere Tests verfeinert werden, das sind chemische Modifikationen, weniger Nebenwirkungen oder geht besser in das Blut über oder erreicht besser das Organ, das eigentlich getroffen werden muss. Von daher werden aus der Leitstruktur dann der eigentliche Wirkstoff entwickelt. Und hier kommt immer mehr langsam dann die Pharmaindustrie ins Spiel. Aber dieser ganze linke Block ist eigentlich alles zum allergrößten Teil öffentliche Forschung. So, jetzt, wenn der Wirkstoff gefunden ist, teilweise von der Pharmaindustrie, teilweise in öffentlichen Einrichtungen, dann, sobald man merkt, aha, das ist was ein potenzielles Medikament ist, dann wird es patentiert. Und dieses Patent gilt dann 20 Jahre. Und anschließend werden dann die klinischen Studien durchgeführt, erst an Tieren, dann am Schluss an Menschen und schließlich wird das Arzneimittel zugelassen. Und ja, am Schluss, man sieht, der Arzneimittelbereich ist eigentlich nur noch rot, also ist rein privat, die Pharmaindustrie, das ist die einzige Institution, die eigentlich damit Geld verdient. Man sieht ja schon die große Diskrepanz, die Grundlagenforschung und ein Großteil der Arbeit wird von öffentlichen Einrichtungen mit öffentlichen Geldern gemacht und am Schluss die Einnahmen, die landen dann bei der Pharmaindustrie. Trotzdem, die Pharmaindustrie macht zwar auch einiges und das wird dann auch vom Staat gefördert. Und zwar zum einen mit direkten finanziellen Zuschüssen, dann mit enormen Steuererleichterungen. Forschung lässt sich steuerlich absetzen. Und dann eine ganz wichtiges eben, das hatte ich vorher schon in der Gliederung mal, oder bei den Thesen ist das Stichwort Belohnung gefallen. Also eine Firma, die ein patentiertes Arzneimittel auf den Markt bringt, wird belohnt mit einem Patent. Patent heißt ja ein exklusives Verkaufsrecht, ein exklusives Herstellungsrecht. Niemand anderes darf das herstellen. Und das führt dazu, dass die Hersteller freie Preisgestaltung haben. So kommt es eben, dass so ein AIDS-Medikamenten-Cocktail $10,000 pro Jahr kostet. Wobei die Herstellungskosten bei sage und schreibe $200 liegen. Das ist ein wichtiges Instrument der Forschungsförderung. Man kann das Ganze, oder oft wird es in der Literatur auch als eine Form von Sozialvertrag bezeichnet. Die Bürgerinnen bezahlen höhere Preise für patentgeschützte Medikamente und dadurch erhalten sie im Gegenzug von der Industrie innovative Produkte. Also so eine, ja, das Ganze wird oft als so Win-Win-Situation dargestellt. Die Bürger müssen zwar mehr zahlen, aber dafür bekommen sie auch was Tolles. Die Pharmaindustrie macht ja jedes Jahr ganz viele neue Medikamente. Da will ich jetzt an dieser Stelle erstmal fragen, was kostet denn die Forschung überhaupt? Wenn ihr lest vielleicht ab und zu in der Zeitung mal was, wenn es um die, oder jetzt in Diskussionen über die Gesundheitsreform, wenn es um in Deutschland beispielsweise um Arzneimittelfestbeträge geht, wie viel muss die Krankenkasse zahlen, wie viel zahlt der Patient selbst, da kommt von der Pharmaindustrie immer das Argument, die Forschung ist es so teuer, wir müssen so viel investieren, deswegen müssen auch die Medikamente teuer sein. Deswegen hier die Frage, was kostet Forschung? Die Industrie arbeitet eigentlich immer mit der Zahl von etwa $800 Millionen, was es gekostet hat, ein neues Produkt zu entwickeln. Das ist eine Zahl, vor 2-3 Jahren waren es noch $500 Millionen, jetzt plötzlich sind es 800, aber das Interessante ist, dass diese Zahl eigentlich nirgends belegt ist. Und wir arbeiten ganz viel mit und über die Pharmaindustrie, weil wir die einfach kritisch in ihren Geschäftspraktiken begleiten und wir haben schon oft, wenn auf öffentlichen Diskussionen, bei Podiumsdiskussionen behauptet wurde, ja, wir müssen so viel in die Forschung investieren, gefragt, ja, okay, gut, dann belegen Sie uns das mal. Gell? Ja, wir schicken Ihnen Materialien zu. Und das, was dann eine Woche später kam, waren wieder die üblichen Werbebroschüren, wo drin steht, Forschung kostet 800 Millionen. Das war der einzige Beleg. So, Jetzt, wenn man mal anfängt, das Ganze kritisch durchzurechnen, ganz wichtige Vorarbeit hat eine Organisation aus den USA geleistet, Public Citizen heißt sie, das ist so eine Art Verbraucherschutzorganisation, und die hat sich sämtliche Unterlagen, die in den USA öffentlich zugänglich sind, über Pharmaforschung durchgearbeitet und ist zu ganz interessanten Ergebnissen gekommen. Das erste ist keine Entdeckung von Public Citizen, sondern das wissen eigentlich alle, die sich so ein bisschen kritisch mit dem Arzneimittelmarkt auseinandersetzen, ist, dass lang nicht alles, was als neues Arzneimittel auf den Markt gebracht wird, auch wirklich was Neues ist. Man spricht hier von Scheininnovation. Also oft ist es wirklich eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen. Bekannte Inhaltsstoffe werden, sobald der Patentschutz ausläuft, wieder zusammengerührt und wieder noch irgendein Zusatzstoff dazu, und das Ganze wird als neues Medikament auf den Markt gebracht, ohne dass es irgendeinen therapeutischen Fortschritt bietet. Aspirin. Aspirin ist ein Wirkstoff, beispielsweise seit über 100 Jahren bekannt. Es gibt Aspirin Plus, Aspirin Plus C, Aspirin Rapid, Aspirin bla bla bla, 20 verschiedene Sorten Aspirin, aber alles der gleiche Wirkstoff. Und jedes Mal ist das Ganze eine Scheininnovation, was im Prinzip in diese Kalkulation von diesen angeblich 800 Millionen Dollar pro Medikament eingerechnet wird. Und also die Pharmaindustrie bringt wirklich sehr viel auf den Markt, was kein Mensch braucht und was vor allem überhaupt nichts Neues ist. Und es wird aber mit aufwendigen Werbemaßnahmen vor allem den Ärzten eingeredet, dass das was Neues ist, was sie unbedingt verschreiben müssen. Ganz spannend ist es dann mit einigen rechnerischen Tricks. Man kann die Forschungskosten durch einige Tricks ziemlich aufblasen. Der eigentlich ulkigste und finde ich am frechsten, das sind die sogenannten Opportunity Costs. Dazu so ein kleines Gedankenspiel. Stellt euch vor, ihr seid eine Firma, ihr seid Manager und habt 100 Millionen Dollar zur Verfügung. Was könnt ihr damit machen? Ihr könnt das Geld beispielsweise in Aktien anlegen und wahnsinnig viel Geld mitmachen. Wenn ihr das aber nicht macht, sondern damit forscht, dann entgehen ja euch diese Aktiengewinne. Das heißt, ihr seid eigentlich ziemlich, ziemlich arme Schweine, weil ihr so dumm wart, in Forschung investiert habt, anstatt Aktien zu kaufen. Und dieser verlorene Gewinn, das sind die Opportunity Costs, und das wird von den Buchhaltern der Pharmaindustrie als Verlust abgesetzt und in die Forschungskosten eingerechnet. Und das macht über die Hälfte dieser 800 Millionen aus. Das sind also angebliche Verluste, die entstanden sind, weil man das Ganze nicht im Kapitalmarkt anlegen konnte, weil man ja forschen musste.
Da müsste ja mit dem Crash des Aktienmarkts dann wieder durchschnittlich
das machen, wenn ich da sinken. Das wäre das Ganze konsequent zu Ende gedacht, ja. Aber mit solchen Mitteln wird gearbeitet. Ja, und wenn man wirklich jetzt, wie gesagt, die ganzen öffentlich zugänglichen Zahlen mal konsequent durchrechnet, kommt man darauf, dass es je nach Medikament etwa so bis knapp an 150 Millionen Dollar pro Medikament wirklich kostet, ein neues Medikament zu entwickeln. So, und wie ich ja vorher schon erwähnt habe, oder wie wir auch gesehen haben an der Grafik, so von grün nach rot, der Verlauf von öffentlich zu privat, dass ein ganz enormer Anteil an diesen Forschungskosten von öffentlichen Geldern, also direkt an öffentlichen Institutionen stattfindet und dann auch wiederum mit öffentlichen Zuschüssen, Steuererleichterungen oder direkten Subventionen finanziert wird. Und in den USA ist es über die Hälfte, in Deutschland ist es, da sind keine genauen Zahlen bekannt, aber ich denke nicht ganz so viel, aber ähnliche Dimensionen. Also damit, wenn ihr irgendwo wieder die Zahl lest, dass es 800 Millionen Dollar kostet, ein neues Medikament zu entwickeln, dann braucht ihr einfach nur drüber lachen und sagen, das stimmt überhaupt nicht, das ist etwa ein Achtel davon. Das Ganze noch zur Veranschaulichung, gerade so ein paar Medikamente. Die AIDS-Medikamente, wo wir vorher gesehen haben, die kostet eine Jahrestherapie 10.000 Dollar. In Euro ist es auch etwa ähnliche Preislage, 10.000 Euro pro Jahr. Die sind, hier habe ich der ersten, ja, das ist nicht weiter jetzt wichtig im Detail, AIDS-Medikamente, die erste Generation, das sind einfach die ersten, die entwickelt wurden überhaupt. Die sind, hier habe ich mal fünf wichtige Wirkstoffe, und man sieht, der grüne Bereich hier, da wurde es entwickelt. Das sind allesamt öffentliche Institutionen. Michigan Cancer Foundation ist eine öffentliche Stiftung in den USA, NIH steht für National Institute of Health. Sowas Ähnliches gibt es in Deutschland nicht. Das ist so eine Mischung aus Gesundheitsministerium und öffentlicher Forschungseinrichtung. Dann wieder Michigan Cancer Foundation, University of Minnesota. Jetzt nicht mit Industriegeldern, wie es oft ist, sondern wirklich öffentliche Gelder. Und wieder die Michigan Cancer Foundation. Die Patente für diese Medikamente sind zum Teil noch in Händen der Universität, zum Teil bei Firmen übergegangen. Boris Wellcome ist eine Pharmafirma. Aber hinten die rechte Spalte produziert und vermarktet und vor allem den Gewinn streichen ausschließlich Pharmaunternehmen ein. Und es sind hier die geringe Lizenzgebühren dann an die Universitäten zahlen. Und es ist einfach wichtig im Hinterkopf zu behalten, hier geht es nicht nur um ein paar tausend Dollar, sondern das sind teilweise jährlich Milliardenbeträge, Milliarden Dollar für eines dieser Medikamente. Also da wird wirklich enorm viel Geld mitgemacht. Weil selbst in den USA sind die Medikamente auch so teuer, dass Leute, die nicht krankenversichert sind, in den USA ist ja, glaube ich, ein Viertel der Menschen nicht krankenversichert, die können sich sowas überhaupt nicht leisten. Also man sieht hier, ist also ein ganz klares Missverhältnis zwischen öffentlicher Forschung, der Investition öffentlicher Gelder und anschließend privater Vermarktung und privaten Gewinnen. So. Vorher war ja die Rede von dem Sozialvertrag, diesem angeblichen Sozialvertrag, dass die Pharmaindustrie ja unheimlich viel Neues entwickelt. Das ist toll für die Bürger und dafür nimmt man halt in Kauf, dass man höhere Preise zahlen muss. Und die Pharmaindustrie wird mit Privilegien gefördert. Was haben wir davon? Zum einen gibt es kaum Innovation, also wirklich wenig neue Arzneimittel, die auf den Markt kommen. Wenn man sich das genauer anguckt, sind etwa von diesen angeblich neuen Produkten sind wirklich nur ein Fünftel, 20% sind wirklich innovativ. Das heißt, ein Medikament bezeichnet man dann als innovativ, wenn es die Therapiemöglichkeiten verbessert. Wenn es ein Medikament ist gegen zum Beispiel, das deutlich weniger Nebenwirkungen hat oder das die Lebenserwartung von Menschen verlängert. Wenn ich beispielsweise Krebs, es wird ganz viel in Krebsmedikamente investiert und ständig neue Medikamente produziert. Und es ist bekannt, Krebsmedikamente haben ganz starke Nebenwirkungen. Chemotherapie ist was ziemlich Unangenehmes. Und wie hilfreich so ein Medikament ist, lässt sich in ganz klaren Zahlen ausdrücken. In Statistiken wird das Leben der Menschen verlängert. Haben die Menschen weniger Schmerzen? Und wenn solche Kriterien erfüllt sind, dann ist ein Medikament innovativ, dann bringt es was. Aber wenn es genauso ist wie alles, was es schon gibt, dann bringt es nichts. Eher birgt es noch mehr Gefahren, weil wenn ein Medikament neu auf den Markt kommt, dann weiß man noch ganz wenig über die Nebenwirkungen. Man weiß wenig über Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Also, die Pharmaindustrie bietet wenig Innovation. Und von dem, was wirklich innovativ ist, wenn man da jetzt guckt, was wurde öffentlich erforscht und was ist wirklich in den Labors der Pharmakonzerne entstanden, die 20 wichtigsten therapeutischen Innovationen der letzten Jahre sind allesamt öffentliche Entwicklungen, die von der Pharmaindustrie dann nur noch geringfügig modifiziert wurden. Nochmal zur Rekapitulation. Leitstruktur ist praktisch so das chemische Grundmodell für den Wirkstoff, wo dann hier so ein bisschen was rumgeschraubt wird und hier ein bisschen was rumgeschraubt wird. Und ja, also auch hier ist der öffentliche Beitrag ganz enorm. Womit die Industrie sehr viel Geld verdient und was eben auch so in diese Kategorie fällt an ganz tollen Sachen, die die Pharmaindustrie uns bringt. Oft sind es eigentlich was man als Lifestyle-Medikamente bezeichnet. Das sind Medikamente, die Krankheiten betreffen. Das ist eigentlich der Hauptknackpunkt. Was wird als Krankheit bezeichnet? Hier habe ich das Beispiel oben Potenzmittel angeführt. Es gibt Menschen, bei denen ist es wirklich eine Krankheit. Die haben ganz massive organisch oder sonst wie bedingte Potenzstörungen. Aber in allermeisten Fällen ist es psychisch bedingt oder den Menschen wird durch Werbung und sonst wie eingeredet, dass sie überhaupt Probleme haben. Und das ist was Typisches, was man so in der Kategorie Lifestyle-Medikamente sieht, dass den Menschen eingeredet wird, meistens mit großen PR-Kampagnen, dass irgendwas, was sie, irgendeine Befindlichkeitsstörung, die sie haben, dass das eine Krankheit ist, gegen die man Medikamente braucht. Hier unten habe ich unten das Beispiel Haarwuchsmittel oder Schlankheitsmittel. Wenn solche Präparate auf den Markt kommen, gibt es ganz massive Werbekampagnen, vor allem in den USA, wo diese Lifestyle-Medikamente nochmal eine ganz andere Rolle spielen wie bei uns. Aber Viagra, das ist bei uns eigentlich auch jedem bekannt, das ist ein Begriff. Und man sieht hier, wann die Medikamente auf den Markt gekommen sind. 1998 Viagra. Und wo das auf dem Markt war, hat die Konkurrenz keine Kosten und Mühen gescheut, ebenfalls solche Produkte auf den Markt zu werfen. Keine 5 Jahre später, Cialis von Lilly, Bayer ist mit Levitra hinterhergeschossen. Also da wurde ziemlich viel Geld investiert. Aber das sind Dinge, wie gesagt, das sind eigentlich nur sehr wenig Menschen, wo das wirklich als Krankheit zu sehen ist und die sowas brauchen könnten. Haarwuchsmittel ist medizinisch eigentlich auch überhaupt keine Frage. Das Haarausfall, ich habe auch nicht mehr so viele Haare vorne auf der Stirn, das ist genetisch bedingt und das haben ganz viele Männer. Das ist keine Krankheit und vor allem gibt es auch keine Medikamente dagegen. Man kann, wenn man anfängt mit 30, es gibt ein Präparat, das relativ wirkungsvoll ist, da muss man sich ab dem 30. Lebensjahr so eine Hormoncreme täglich auf die Kopfhaut schmieren, um dann mit 45 den Haarausfall um ein Jahr zu verzögern. Und dafür muss man sich 15 Jahre lang Hormone auf den Kopf schmieren. Aber ja, ist also nichts, was irgendwie Sinn macht, aber trotzdem kann damit enorm viel Geld verdient werden und die Pharmaindustrie verdient sehr viel, weil da lässt sich einfach viel, ja, das lässt sich gut unter die Leute bringen. So, jetzt mal wieder den Vergleich zur dritten Welt. Hier auf der linken Seite dieses Kuchendiagramms ist der Weltpharmamarkt, das pro Jahr etwa 400 Milliarden Dollar sind. Also ihr seht, das sind echt ganz schöne Beträge, um die es hier geht, was die Pharmaindustrie da hin und her schiebt. Der Pharmamarkt bedient zum allergrößten Teil, also genauer gesagt zu 4/5 Industrieländer. Also Japan, Europa, USA. Japan ist ein ganz großer Bereich, ich glaube 10% des Arzneimittelweltmarktes fallen auf Japan. Und die dritte Welt kriegt 1/5 ab. Das Ganze wird besonders krass, wenn man das Ganze in Bezug zur Bevölkerung setzt, weil die dritte Welt, die nur 1/5 des Pharmamarktes ausmacht, hat gleichzeitig 4/5 der Weltbevölkerung. Also das heißt, da kommt eigentlich fast überhaupt nichts an. Afrika ist wiederum echt nur ein ganz winziger Bruchteil. Das Allermeiste geht doch nach Lateinamerika, wo der Lebensstandard inzwischen deutlich angestiegen ist. So, wir haben vorher gesehen, für die Industrieländer wird sehr viel in Lifestyle-Medikamente investiert, in die Forschung, wogegen für typische Krankheiten der armen Bevölkerung eigentlich überhaupt nichts abfällt. Was sind solche typischen Krankheiten? In der Regel kann man sagen, das sind Tropenkrankheiten. Da kann man am ehesten bei uns was mit anfangen. Malaria ist bekannt. Es gibt eine ganze Menge andere, die man bei uns kaum den Namen nachkennt. Leishmaniose, Kala Azar, da hat wahrscheinlich kaum jemand was von gehört. Schlafkrankheit ist auch eine Krankheit. Das sind Krankheiten, da sterben jährlich Millionen Menschen weltweit dran. Bei uns sind die überhaupt nicht bekannt, weil das ist das falsche Klima hier. Außerdem haben wir gute hygienische Bedingungen, sind relativ gesund ernährt. Von daher ist bei uns gar kein Interesse da. Ja. Tuberkulose war früher hier auch ein Problem, ist eine typische Armutskrankheit. Tuberkulose bekommt man eigentlich dann, wenn man völlig unterernährt ist. Ja, jetzt gucken wir mal ein bisschen hin. Was wurde an neuen Medikamenten entwickelt und für wen wurden die entwickelt? In den letzten 25 Jahren wurden etwa 1400 neue Wirkstoffe auf den Markt gebracht. Davon waren ganze 13 Stück gegen Tropenkrankheiten und 3 gegen Tuberkulose. Zur Erinnerung, Tropenkrankheiten, das sind Krankheiten, die wirklich Großteile der Bevölkerung in Afrika und Asien, Lateinamerika betreffen. Da wird überhaupt nichts investiert in die Forschung. Weil diese 13 Medikamente gegen Tropenkrankheiten waren in den allerwenigsten Fällen das Ergebnis von gezielter Forschung für diese Menschen, sondern zum einen waren es Ergebnisse von militärischer Forschung, beispielsweise, es ist vor dieser Zeit, aber Malaria-Medikamente wurden großteils in den letzten 30 Jahren Kriege in Asien entwickelt, beispielsweise im Vietnamkrieg, hat einen ganz großen Forschungsschub in den USA ausgelöst, weil die ganzen Soldaten im Vietcong an Malaria erkrankt sind. Oder, also militärische Forschung ist ganz wichtig für diese 13 Wirkstoffe, oder als zweites veterinärmedizinische, also tiermedizinische Forschung. Es werden für unsere Agrarindustrie, für diese ganze Masttierhaltung, werden immer wieder neue Medikamente benötigt, weil sich da Krankheitserreger rapide ausbreiten. Und irgendwann merkt man zufällig, ach, das hilft ja auch gegen Kala Azar in Afrika. Wunderbar. Aber das ist dann ein Nebenprodukt. Also auch hier sieht man wieder ganz deutlich das Missverhältnis. Ein Beispiel soll diese Diskrepanz nochmal untermauern. Das Medikament Eflornithin hilft gegen Schlafkrankheit, also eine Krankheit, die ziemlich übel ist. Es gibt bisher kaum vernünftige Medikamente gegen Schlafkrankheit. Diese Krankheit wird ausgelöst von Geißeltierchen, die das Gehirn zerstören auf die Dauer. Und also jeder Mensch, der an Schlafkrankheit der sich mit Schlafkrankheit infiziert, stirbt irgendwann dran. Die heißt so, weil die Leute im Krankheitsverlauf immer dämmeriger werden, den ganzen Tag eigentlich nur noch dösen verbringen, weil das Gehirn kaputt geht. Das einzige Medikament, das es über lange Zeit gab, wurde in Deutschland in den 40er Jahren entwickelt. Das ist ein arsenhaltiges Medikament. Das zeigt schon, dass es giftig ist. Und es ist so giftig, dass 10% der behandelten Menschen dran sterben, an einem Medikament. Und das kann nur einmal in jede Vene gespritzt werden, weil die Vene hinterher verärzt ist. Aber das ist das einzige Medikament, was wirklich wirksam ist. Und dann war es ein großer Erfolg, dass in den 90er Jahren, dass man gemerkt hat, es gibt auch ein Krebsmedikament, was da auch hilft. Allerdings, kaum 5 Jahre später, wurde das von der Hersteller war Höchst, deutscher Pharmakonzern, wurde es vom Markt genommen. Begründung unrentabel, man kann kein Geld mehr. Sofort hat sich die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, auf die Suche nach einem neuen Hersteller gemacht, weltweit alle Pharmakonzerne abgeklappert, keiner war bereit, das irgendwie herzustellen. Bis zufällig ein WHO-Mitarbeiter im Jahr 2000 gemerkt hat, dass ein neues Produkt von einem amerikanischen Konzern, eine Enthaarungscreme, also Kosmetik für Frauen, das auf den Markt gekommen war, genau exakt diesen Wirkstoff enthält, wo sich vorher alle geweigert haben, den zu machen, weil es so aufwendig und so teuer sei. Also auch hier wieder diese Schere von Lifestyle-Medikamenten für die eine Seite und dringend überlebensnotwendiger Medikamente für die andere Seite, die nicht produziert werden. So, und das Ganze hat natürlich in Fachkreisen dann für enorme Entrüstung gesorgt und der Hersteller hat sich dann verpflichtet, die Produktion wieder aufzunehmen. Also es ist jetzt nicht Höchst gibt es ja nicht mehr, sondern es wird jetzt von Aventis, ein deutsch-französisches Unternehmen und teilweise auch von Bristol-Myers Squibb, einem US-Unternehmen, das diese Enthaarungscreme auch herstellt, wird es hergestellt, an die WHO geliefert. Bis zum Jahr 2006 und inzwischen momentan laufen Verhandlungen, wie man weitermacht. Also da musste ganz schön ein politischer Druck entstehen. Das ist aber ja ein peinliches Beispiel, wie eigentlich so Pharmamarkt irgendwie abläuft. So, man sieht, die Pharmaindustrie, die versagt eigentlich, indem sie also die Bedürfnisse der Menschen eigentlich überhaupt nicht erfüllt. Und nochmal Rückbezug auf diesen Sozialvertrag, der vorher genannt wird. Die Pharmaindustrie wird belohnt durch Exklusivrechte, durch Patente und soll uns dafür ganz viele tolle Sachen liefern. Tut sie nicht und dieser Missstand wird ganz massiv verschleiert. Zum einen durch Desinformation in der Presse, in der Öffentlichkeit, massive Lobbyarbeit bei Politikern, durch Werbung. Das Werbebudget der Pharmaindustrie ist doppelt so hoch wie der Forschungsetat. Das ist echt eine Zahl, die muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Werbebudget doppelt so hoch wie der Forschungsetat. Die wahren Forschungskosten werden verheimlicht. Ist überhaupt eine absolute Geheimniskrämerei, überhaupt was erforscht wird, wie viel investiert wird. Also Geheimniskrämerei ist eigentlich überhaupt die Überschrift für Arzneimittelpolitik, für Forschungspolitik. Und Bestechung ist auch ein ganz enorm wichtiger Punkt. Bestechung teils direkt mit Zahlungen, teils indirekt. In den USA kommen auf jeden Kongressabgeordneten kommen zwei Lobbyisten des Arzneimittelherstellerverbandes, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Und das sind Leute mit einem Jahresgehalt von über 100.000 Dollar, diese Lobbyisten. Also, ja, die Industrie gibt sich große Mühe, diese ganzen Sachen, die sie vorher genannt hat, zu verschleiern. Eine Zahl noch an dieser Stelle: Die Pharmaindustrie ist der Wirtschaftszweig mit der höchsten Gewinnspanne. Und das seit 20 Jahren kontinuierlich. Also eine höhere Gewinnspanne wie die Waffenindustrie. So, wie kann man das Ganze jetzt zusammenfassen? Das bestehende System, das ist ineffizient. Es hält überhaupt nicht, was es verspricht. Es ist absolut korrupt. Es ist ungerecht. Es ist unsozial. Und es ist teuer. Jetzt kommen wir zu den Alternativen. Jetzt wird es interessant. Ja, so ein kleines Diagramm. Hier unten die X-Achse sieht man, ist die Anzahl der behandelten Menschen. Das heißt, und auf der Y-Achse sieht man die Kosten, die für ein Medikament zu zahlen sind. Das heißt, wenn ich ganz unten bin, mein Lebensmittel. Kostet ein bisschen was, kann trotzdem noch sehr viele Menschen behandeln. Wenn ich hier nach rechts rüber gehe, wenn ich die Kosten für Forschung und Entwicklung auch noch gut draufsetze, wird es ein bisschen mehr. Und wenn ich die hohen Marketingausgaben auch noch draufschlage, klar, dann wird das Medikament ziemlich teuer und ich kann im Endergebnis nur sehr wenig Menschen mit behandeln. Das reicht dann halt für die Menschen mit den Zuländern, selbst daher auch nicht mehr. Immer. Und ja, das heißt, das Hauptziel muss eigentlich sein, diese linken Kostenseite ganz massiv runterzudrücken. Dann kann man nämlich mit dem gleichen Geld ziemlich viele Menschen mehr behandeln. Es geht auch deutlich billiger, wie jetzt beispielsweise mit den 10.000 Dollar für AIDS-Medikamente. Das will ich verdeutlichen an Beispiel von zwei Malaria-Medikamenten, die von diesem Konzern GlaxoSmithKline entwickelt wurden. Das eine haben vielleicht ein paar von euch schon gehört, wenn ihr irgendwie eine Reise in die Tropen macht, nach Indien oder so, kann es sehr gut sein, dass euer Arzt euch sagt, ihr müsst Malarone nehmen zur Malaria-Prophylaxe. Das ist das Neueste und Beste, was es gibt. Das hat zumindest mein Arzt mir versucht klarzumachen. Ein kleiner Haken, was er auch zugefügt hat, das Ganze kostet 50 Euro. Ist deutlich teurer wie andere Medikamente, aber es ist auch das Beste. Naja, okay, es kostet 50 Euro, das teuerste Malaria-Prophylaxe, die es überhaupt gibt. Also kommt für Inder, Afrikaner, Brasilianer überhaupt nicht in Frage. Unbezahlbar. Eine normale Therapie mit dem Standard Chloroquin kostet etwa 50 Cent, zwischen 50 Cent und 1 Euro anstatt 50 Euro. Und das ist patentiert. Das ist die neueste Entwicklung von GlaxoSmithKline. Ist ein wirksames Medikament, ist gut, aber eben teuer. Dann gibt es noch ein anderes, das nennt sich LabDap. Hat wahrscheinlich keiner gehört, ist hier auch ziemlich unbekannt. Kostet nur 50 Cent pro Person, also wird nicht viel Geld mitgemacht, weil das gehört nämlich auch nicht GlaxoSmithKline. Die haben das mitentwickelt, aber das Ganze war ein Gemeinschaftsprojekt. Und zwar initiiert von der Weltgesundheitsorganisation und dann die Forschung in Kooperation von verschiedenen britischen und afrikanischen Universitäten. Da gibt es nämlich auch sehr große Forschungspotenziale, die einfach nur weiter ausgebaut werden müssen. Und vor allem gibt es da kein Geld für. Schon gute Wissenschaftler, aber kein Geld. Und die WHO hat eine Menge Geld reingesteckt. Heraus kam ein Medikament ohne Patent. Und das kann jetzt von allen zertifizierten, also qualitätskontrollierten Pharmaherstellern hergestellt werden. Und das heißt, also LabDap kostet nur wirklich einen Bruchteil von dem Malarone und von daher ist es wesentlich interessanter für die Therapie, jetzt auch in armen Ländern. Also ein deutliches Beispiel mit einer ganz anderen Art von Forschung, vor allem Forschung, wo die Ergebnisse nicht patentiert werden, kommen Medikamente raus, die wirklich dann für die Herstellungskosten abgegeben werden können, 50 Cent pro Person. So, schon jetzt ist es ja so, dass die öffentlichen Kassen ziemlich viel Geld in die Forschung stecken. Wir haben vorher gesehen, in den USA ist es über die Hälfte der Pharmaforschung, die öffentlich finanziert wird. Und die Privatunternehmen erhalten die Patentrechte drauf. Das heißt, im Endeffekt zahlt man eigentlich zweimal. Sowohl für die Finanzierung der Forschung, als auch hinterher für die völlig überhöhten Preise. Aber von daher wäre es eigentlich wirklich jetzt konsequent zu sagen, wenn schon die Forschung öffentlich finanziert wird, dann sollen auch die Ergebnisse öffentliches Gut sein. Und eine Möglichkeit, wie man sowas durchführen könnte, ist so eine Art von globalem Forschungsfonds. Die WHO läuft teilweise schon in diese Richtung, richtet solche Forschungsprojekte ein. Das könnte man beispielsweise so lösen, dass jedes Land einen bestimmten Beitrag einzahlt in diesen globalen Fonds, so einen Forschungstopf. Klar, reiche Länder zahlen mehr, arme Länder zahlen weniger. Könnte man sagen, was weiß ich, 0,5% vom Bruttosozialprodukt. Und die Forschungsziele, also was soll erforscht werden, wo sollen Medikamente entwickelt werden, das sollte in einem öffentlichen Diskurs festgelegt werden, weil bisher ist es so, dass das sind ausschließlich die Pharma-Manager, die entscheiden, was geforscht wird. Die Forscher haben zwar erstmal so ein bisschen freie Hand, ihre Produkte zu entwickeln, aber es dauert nicht lange, dann kommen die Manager und machen eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung, gucken, welcher Markt ist da, mit welchem Produkt können wir hinterher verdienen, und so wird dann entschieden, daran wird weiter geforscht, daran wird nicht geforscht. Deswegen ist auch Schlafkrankheiten, Malaria, solche Sachen, ist kaum interessant. Malaria lässt sich viel Geld mit Ferntourismus machen, deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt. Und von daher ist es wichtig, sowas öffentlich zu diskutieren, und da gibt es inzwischen auch schon gute Initiativen, wo versucht wird, so eine Forschungsagenda festzulegen. Und die Ergebnisse, hier ist auch wieder jetzt, denke ich, der Bezug ganz klar zu Ökonux, Linux, zu dieser Schiene, die Ergebnisse dann wirklich auch als öffentliches Gut, als öffentliches Eigentum zu sehen. Das heißt, es gibt keine Exklusivrechte. Jede Firma darf das herstellen. So, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, nur so ganz kurz als Stichworte, wo so eine Art von Forschung eigentlich auch im medizinischen Bereich funktioniert. Das Human Genome Project will ich jetzt nicht näher diskutieren, kann man durchaus ja ziemlich skeptisch sehen, was jetzt die Gentechnik-Schiene betrifft, aber ist das ein Begriff, das Human Genome Project? Oder soll ich da noch kurz was zu sagen? Ja, okay. Das funktioniert das so, dass 6 Länder, unter anderem halt auch die USA und Deutschland, dass 6 Länder zusammen diese Forschung finanzieren, und im Gegensatz zu der ganzen privaten DNA-Sequenzierung werden die Ergebnisse müssen innerhalb 24 Stunden in eine öffentliche Datenbank eingespeist werden, wo jeder Zugriff drauf hat. Und die Ergebnisse werden dann auch öffentlich diskutiert, werden korrigiert. Also das ist wirklich, also die Ergebnisse sind öffentliches Eigentum, wenn man überhaupt noch von Eigentum sprechen kann. Ja? Ja. Ja. Ja, ich denke, das wäre durchaus möglich, du sprichst ja jetzt von Greg Venter, der mit seiner Firma eben auch im Sequenzieren ist. Und ich denke, der Haken ist, es reicht ja nicht aus, die Sequenz alleine, die Gensequenz, meistens wird das mit bestimmten Funktionen, werden dem zugeschrieben, und dann kann man sagen, aha, wir haben das isoliert und das ist die tolle Tat, das ist unsere Neuerung, die wir gemacht haben. Aber ich denke, also die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass die Masse jetzt einfach in diesem öffentlichen Projekt eben sequenziert wurde. Aber das schließt eben nicht aus, dass trotzdem bestimmte Kombinationen einfach immer wieder patentiert werden. Und das Dilemma haben wir. Also es gibt Das bekannteste, wo vielleicht schon einige von gehört haben, sind so die Brustkrebs-Gene. Gene, die angeblich, also Gene, von bestimmte Genabschnitte, wo man davon ausgeht, dass die mit Brustkrebs zu tun haben, mit einer erhöhten Anfälligkeit für Brustkrebs. Und ja, diese Gene sind patentiert, befinden sich in Privathand. Und jeder, der jetzt also fast jede Firma, fast jede Universität, die inzwischen Forschung im Bereich Brustkrebs macht, da jetzt Medikamente entwickeln will oder überhaupt die Entstehungsmechanismen bearbeiten will, muss irgendwelche Lizenzgebühren an diese Patentinhaber zahlen, weil es irgendwie mit dem Gen zu tun hat. Also das, klar, also da sieht man ganz deutlich, dass eine Patentierung da auch total katastrophal wäre. S&P-Konsortium, das geht in eine ähnliche Richtung. S&P sind auch wieder bestimmte Genabschnitte, möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Electric Genetics ist ein Bereich für Open-Source-Software in diesem Bereich Gentechnik. Das ist deswegen auch ein bisschen ungewöhnlich, weil es eine afrikanische Firma ist, also eine südafrikanische. Das ist eigentlich so die einzige afrikanische Firma überhaupt, die in diesem Bereich ziemlich weit oben steht. Und noch zwei andere Organisationen. Wie gesagt, will ich nicht näher drauf eingehen. Das geht auch in der Detaildiskussion, wird man zu leicht in Gentechnik-Diskussionen abrutschen. Aber es sind doch einfach Beispiele, die zeigen, dass es durchaus eine öffentliche Forschung gibt, wo dann auch die Ergebnisse einfach öffentliches Gemeinschaftsgut sind und eben nicht durch Exklusivrechte entzogen werden. Kurz bevor ich so zum Abschluss meines Inputs komme, welchen Vorteil hätte das Ganze auch jetzt wirklich konkret auf die Arzneimittelversorgung im Bereich Pharmaindustrie? Zum Ersten würde nicht der Kommerz, nicht die Gewinnmöglichkeiten, sondern wirklich das Thema, die entsprechenden Krankheiten im Vordergrund stehen. Das heißt, auch die Entscheidungen an was geforscht wird, werden eben nicht mehr von Managern getroffen, nach rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern wirklich nach dem medizinischen Bedarf. Es gibt ja wirklich so viele Krankheiten noch, wo jährlich Millionen Menschen dran sterben, und die werden deshalb nicht erforscht, weil die Menschen in armen Ländern leben. Und das könnte sich ändern mit so einem anderen Verständnis von öffentlicher Pharmaforschung. Öffentliche Diskussion statt Geheimniskrämerei, das ist was eigentlich alle Wissenschaftszweige betrifft und wo man eigentlich auch, denke ich, sehr viele Forscher, die in Labors der Pharmaunternehmen arbeiten, mit begeistern könnte, weil die haben oft Probleme, ihre Forschungsergebnisse auf Konferenzen vorzustellen, weil das Ganze immer mit einer enormen Geheimhaltung verbunden ist. Und oft ist leider immer noch oft so, wenn ein Pharmaforscher seine Ergebnisse in einem Paper veröffentlichen will, also in irgendeiner wissenschaftlichen Zeitschrift, dass das Ganze dann vorher von der entsprechenden Firma, die ihn beauftragt hat, halt gegengelesen wird. Also selbst Universitäten haben oft solche Knebelverträge unterschrieben, dass sie das nicht eigenständig veröffentlichen dürfen, sondern erst zur Kontrolle vorlegen müssen, was veröffentlicht werden darf und was nicht. Und ganz wichtig ist, dass Fehler wesentlich schneller entdeckt werden können. Das ist ja, denke ich, der Bereich Open Source Software zeigt es ja ganz deutlich. Also da lässt sich viele der Argumente pro Open Software lassen sich eigentlich nahtlos auch auf den Bereich Pharmaforschung übertragen. Und was ganz wichtig ist, im Gegensatz zu Computersoftware hat man es ja bei Arzneimitteln mit Menschen zu tun, die Sachen schlucken, die entweder geheilt werden oder ganz schlimme Nebenwirkungen kriegen. Und Medikamente müssen klinisch getestet werden. Und es gibt sehr viele Menschen, die bereit sind, solche klinischen Tests zu machen, mit der Überzeugung, damit helfe ich anderen Menschen. Das ist etwas Gutes, was ich tue. Ne? Und oft wissen eben diese Menschen nicht, dass es eben, ja, dass es irgendein Lifestyle-Medikament ist, was sie da testen, oder irgendwas, wo es vielleicht schon 20 funktionierende gute Medikamente gibt, und das, was an mir getestet wird, bietet gar keinen Fortschritt. Es ist nur was Neues, was sich patentieren lässt und was man wieder verkaufen kann. Und von daher ließe sich sehr viel vermeiden, wenn eben diese Geheimniskrämerei gestrichen wird. Die ganzen klinischen Studien, die sind alle geheim, weil keiner will ja, dass es öffentlich diskutiert wird, was da gerade so in der Entwicklung ist. Also das ist sowas, was einfach auch unter humanethischen Gesichtspunkten sehr gut wäre. Ja, vorher habe ich zum Anfang so als Schlagwort gebracht, Gesundheit ist ein Menschenrecht, was wirklich in den UN-Menschenrechtskonventionen verankert ist. Und das muss man, finde ich, auch in der Pharmaforschung wieder ganz oben anstellen. Und von daher ist es für mich keine Frage, dass das Menschenrecht auf Zugang zu Arzneimitteln auch und überhaupt auf eine bezahlbare Gesundheitsversorgung eindeutig über Patentrecht zu stellen ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf alle weiteren Fragen und Diskussionsbeiträge. Ja, was denke ich davon? Perspektivisch ist es immer schwierig, vorauszusehen, ja, wie sich sowas entwickeln könnte. Ich befürchte, sagen wir es so wie es momentan läuft, was alles patentiert werden kann, da gibt es sehr viel, was ich ablehne. Also Patente auf alles, was in der Natur zu finden ist, das lehne ich ab. Patente auf Gene ist, finde ich, was, das ist nichts, was man erfunden hat. Genauso gentechnisch manipulierte Organismen, das lehne ich auch ab, weil ich gentechnisch manipulierte Organismen an sich ablehne. Aber gut, es gibt wirklich Dinge, da ist, denke ich, einfach die politische Macht der Industrie, die diese Dinge erforscht und die einfach da ganz großes ökonomisches Interesse hat, da ist die Macht dieser Unternehmen ist einfach so groß, die schaffen es einfach immer wieder so Gegeninitiativen zu verhindern. Und da bin ich skeptisch, ob da rechtzeitig der Riegel vorgeschoben werden kann. Und grundsätzlich Patente auf wissenschaftliche Entdeckungen an sich, das ist was, was ich auch in der fachlichen Diskussion und auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder verändert. Beispielsweise Patente für Arzneimittel ist was, was heute völlig normal ist, was auch die Industrie sagt, es geht gar nicht anders. Dabei wird verschwiegen, dass es vor 100 Jahren in der Pharmaindustrie noch ganz anders aussah. Also vor 100 Jahren, also die pharmazeutische Industrie, chemische Industrie ist ja etwa so vor 150 Jahren. Sagen wir, um 1850 kam das Ganze so immer mehr in Schwung. Und damals haben die Industrievertreter vehement sich gegen Patente gewehrt. Das Hauptargument war, Patente blockieren die Innovation, weil sie Exklusivrechte darstellen. Und nur wenn alles allen zugänglich ist, dann kann richtig geforscht und diskutiert werden. Und das ist was, was ich eigentlich grundsätzlich auch immer noch vertrete. Also da bin ich, deswegen bin ich auch gegen solche Patentierung von Medikamenten und für so eine öffentliche Forschung und öffentliche Diskussion. Ja, doch, ich teile deine Forderung. Also Abschaffung von Patenten, da bin ich sofort dafür. Mein Ansatzpunkt war einfach zu gucken, wirklich ganz realpolitisch, dass ich sehe, ich habe viele Menschen, die können sich Arzneimittel nicht leisten, weil sie zu teuer sind, obwohl es gute Medikamente gibt. Und deswegen, ja, bin ich da ganz real orientiert und sage, mein Ziel ist, ich will, dass die Leute bezahlbare Medikamente bekommen. Und deswegen, klar, ist ein Schritt die Abschaffung von Patenten. Also wir sind da im anderen Bereich, da ich habe auch verschiedene Materialien ausgelegt, mit dem TRIPS-Abkommen. Also da sind wir einfach, ja, da ist es ein Ding, wo wir auch klar sagen, also dass diese Patente einfach Schrott sind. Ja. Ja, klar. Das ist durchaus das Ganze konsequent weitergedacht. Ja. Und ich denke, man kann da jetzt dann auch leicht in so eine Diskussion abrutschen, wie realpolitisch oder wie grundsätzliche Forderungen man da stellt. Und jetzt gerade so im Bereich Arzneimittelforschung gibt es einfach so Initiativen der Weltgesundheitsorganisation, wo eben so diese öffentliche Forschung auch immer mehr gefördert wird. Und das ist was, was wir einfach jetzt auch unterstützen. Und ich denke, es ist momentan leider immer noch so, dass die Pharmaindustrie einfach auch über ein ganz enormes Know-how besitzt, was klinische Tests betrifft bei der Entwicklung, als auch was die Produktion betrifft. Es ist eben, ein Medikament zu produzieren, ist nicht immer nur einfach A und B zusammenzuschütten, sondern da steckt auch wesentlich mehr dahinter. Aber von daher ist es natürlich eine so langfristig, so als Utopie, unheimlich wichtig zu sagen, das ist was wir grundsätzlich wollen. Wir wollen, dass es nichts ist, dass es ein Bereich ist, womit keine Profite gemacht werden, sondern was den Menschen dient. Und das ist was irgendwie allen zusammengehören muss. Das ist keine Frage. Aber ich suche nach konkreten Schritten, wo ich anfange, diese Utopie auch stückweise zu verwirklichen. Und da ist für mich eben ein Schritt, wo ich jetzt schon ansetzen kann, öffentliche Forschungsprojekte zu fördern und auch die zu fordern. Das ist was sich ziemlich schnell in die Tat umsetzen lässt. Das heißt nicht, dass ich diese Utopie nicht auch im Hinterkopf habe und die entsprechend dann auch äußere in der Öffentlichkeit.
Ja, ich denke auch, das sind ja nicht nur die Wirkstoffe als solche, die dort in den Patentierungsverfahren versiegelt werden, verklebt werden oder eben privatisiert werden, sondern ich vermute mal, dass auch zu einem Teil dann die Fertigungsverfahren dazugehören. Und die würden ja dann bei der Forderung Abschaffung von Patenten und wenn man eben darüber hinausgeht und das nicht nur auf Medikamentenpatente, sondern auch die Vernetzung mit anderen Wissenschaftsbereichen, in denen es Patente gibt oder in denen es droht, Patente zu geben, dass man da dann auch in die Fertigungstechnologie drankommt. Ne? Und auch gerade, wenn man eben diese Vernetzung mit anderen Bereichen sucht, mit anderen Technikbereichen, kommt man eben, also die Forderung nach der Abschaffung von Patenten, dann kommt man eben auch dahin, dass Produktionstechnik, Fertigungstechnik offengelegt oder öffentlicher werden kann, wenn auch das zu einem öffentlichen Wissenschaftsprozess wird. Nochmal so als Einruf von mir.
Ich noch kurz ergänzen, weil so ein Szenario könnte ja sein, dass dann, weil eben die ganzen Patente angefangen von dem Stoff selber bis hin zum Produktionsverfahren, wenn die nicht patentiert und also auch nicht lizenziert werden müssen, dann werden natürlich auch unter Profitbedingungen die konkreten Produktionen billiger. Das heißt auch, es wäre vorstellbar, dass, okay, ich kenne mich im Bereich nicht aus, ich weiß nicht, wie groß da die Scales sein müssen, damit überhaupt nicht die Produktion in Fahrproduktion aufziehen kann. Ist es nicht vorstellbar, dass auch in Afrika, dass mit geringen Mitteln, mit den dort vorhandenen geringen staatlichen oder wie auch immer, vielleicht dann auch von der WHO unterstützten Mitteln, Produktionen konkret aufgebaut werden können, weil eben sozusagen der ganze informationelle Anteil, Produktionslogik, Stofflogik und so weiter frei ist. Würde das nicht auch zu Verbilligung führen?
Ja, ganz eindeutig. Das würde zur Verbilligung führen und es würde auch politisch unseren Zielen völlig entsprechen, weil es auch eine ökonomische und eine politische Unabhängigkeit beispielsweise afrikanischer Länder bringen würde. Also das ist keine Frage, das ist das, was wir grundsätzlich auch fordern. Weil solange afrikanische Länder gezwungen sind, ihre Medikamente in den USA oder in Deutschland oder in der Schweiz einzukaufen, müssen sie einfach viel Geld zahlen. Alles, was sie selber machen können, und es gibt auch viele bewährte Medikamente, die doch relativ einfach herzustellen sind. Und es gibt auch, es gibt erste Projekte auch in Afrika, wo sowas läuft. In Indien gibt es eine Firma, die ich kenne, die heißt nicht umsonst Low Cost, also LOCOST, und das ist eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, gleichzeitig eine Firma, die Medikamente praktisch zum Selbstkostenpreis herstellt und an andere Hilfsorganisationen abgibt. Also es gibt viele solche Ansätze schon weltweit. Brasilien ist im Bereich AIDS-Medikamente so das bekannteste Beispiel. In Brasilien werden alle HIV-Positiven und alle AIDS-Kranken kostenlos mit Medikamenten behandelt. Und das ist nur deswegen möglich, weil die brasilianische Regierung einen Großteil der Medikamente öffentlich, also herstellen lässt, entweder in eigenen Laboratorien oder in Auftragsproduktion. Also Brasilien hat da schon solche sozialproduktiven Ansätze. Und sowas kann man in vielen Ländern weiter ausbauen.
Ich wollte wissen, ob die Verwilligung würde es ja abführen, wenn viele viele Krankheiten können auch mit Pflanzenheilmitteln gut angegangen werden, vor allem die wenige komplizierten Krankheiten. Und wollte wissen, wie ihr dazu steht, auf die Kampagne da Forschung auch zu unterstützen, Forschung in medizinische Physiologie und so weiter.
Ja, also erstmal grundsätzlich, wir sagen nicht, dass Pflanzenheilmittel besser sind wie chemische Heilmittel. Beide haben ihre, also man kann das, denke ich, nicht pauschal sagen, hier gut oder hier schlecht. Wo ich dir recht gebe, ist, vieles ist einfach noch nicht erforscht, von daher weiß man auch einfach zu wenig drüber. Und das ist was, wo noch viel mehr getan werden muss. Klar, gerade aus Afrika ist es bekannt, dass es da etliche traditionell verwendete Heilpflanzen gibt, die falsch angewandt werden und wo auch jährlich viele Menschen dran sterben. Und das ist was einfach mit einer intensivierten Forschung angegangen werden kann. Ja. Und klar, in Heilpflanzenforschung wird meistens kaum was investiert, weil man da nicht viel Geld mit verdienen kann. Wenn es Pflanzen sind, die an jedem Feldrand wachsen, dann ist es wirtschaftlich nicht interessant. Klar, wir denken, also ich bin sicher, es gibt viele Heilpflanzen, bergen ein ganz enormes Potenzial, wo Menschen noch geholfen werden kann. Keine Frage.
Ja, das spricht. Johannes Schmidt, zwei Fragen, die einen zu Brasilien. Ich habe gehört, dass die USA diverse Patentansprüche hätten auf diese brasilianische Generika-Produktion und die das halt einfach ignorieren werden. Wie funktioniert das eigentlich im internationalen Patentrecht? Was gibt es da internationale Gremien außer der WTO, die da irgendwas durchsetzen können? Oder wie schaut es aus und in welcher Form kann da die USA zum Beispiel jetzt auf ein anderes Land Druck ausüben, dass einfach Patentrechte, US-amerikanische Patentrechte einfach verletzt? Eine Frage. Und die zweite Frage, irgendwie erlebe ich gerade halt hier in Wien so, dass die Universitäten kommerzialisiert werden ein bisschen und von der derzeitigen Bundesregierung so in Richtung sozusagen Selbstfinanzierung und Sponsoring gedrückt, also gedrängt werden. Wie ist das eigentlich in den USA, wo da stellt mir das irgendwie schon weiter fortgeschritten vor? Kommt es da nicht davor, dass Universitäten zum Beispiel Patente anmelden? Oder ist das eher nicht der Fall?
Ja, ich fange mit der zweiten Frage an. In Universitäten und Industrie. Das ist was in Österreich, wenn du sagst, das wird in Österreich immer mehr gefordert, ich kenne das in Deutschland, da ist es genauso, wird auch immer mehr praktiziert. Und das ist was ich ablehne, weil ich denke, es birgt enorme Gefahren, weil es genau dazu führt, was wir vorher gesehen haben als Vorteile eines öffentlichen Wissenschaftsbetriebs. Das wird alles mehr und mehr beschnitten, je stärker industrielle Interessen, Exklusivinteressen reinkommen. Ja. Und in den USA ist das auch ein enormes Problem. Ja. In den USA ist diese Mischfinanzierung und diese Abhängigkeit von Drittmitteln ist wesentlich stärker ausgeprägt, nicht in allen Universitäten gleich. Es gibt Universitäten, die glaube ich irgendwie die Hälfte aus dem Industriebudget haben und wo es auch schon ganz klare so Knebelverträge gibt, dass alle Forschungsergebnisse erstmal dem Management des Sponsoring-Unternehmens auf den Tisch gelegt werden müssen. Die haben ein Erstvermarktungsrecht und wenn die es nicht wollen, dann kann es in die Öffentlichkeit weitergegeben werden. Und das ist haarsträubend sowas. Und aber es gibt eben, also gerade so diese National Institutes of Health, also diese nationalen Gesundheitsinstitute, die arbeiten eigentlich rein ausschließlich mit öffentlicher Finanzierung. Da gibt es noch eine ziemlich klare Trennung zwischen öffentlicher Forschung und Privatinteresse. So, das ist der erste Punkt. Du wolltest was direkt zu dem Thema auch noch sagen, oder? Hinter dir, ja? Sah gerade so aus. Sonst würde ich Thema TRIPS, Patentschutz weltweit, vorher oder nachher. Ja, dann.
Und ich kenne es mal mit Theo Dresden, der letzte Mal ist ja schon mal für Mobilfunk. Und da hat so dort Patente gemacht, die ersten Patente gehen direkt, jetzt nicht mal meistens, sondern nur davon, direkt Schulstraße, die man sofort verwerten kann. Die zweite Art von Patente, die man eventuell verwerten kann, gehen an eine ausgegliederte Firma von der Theo Dresden. Und die dritten, die so vielleicht mal eventuell zumindest sieben Beiträge um die Dresden. Das ist auch eine Sache, die Maserfahrung schon seit Jahren da gegeben ist. Die Eintracht 2 als Universität, die sind nicht mehr in Anspruch, den man immer so im Sonntagsreden hört, wahrscheinlich schon lange nicht mehr hatten, die nie hatten in dem Sinne, dass es immer schon ausgelagerte Forschungsinstitutionen waren von der Industrie. Und die Sachen, die man an den Unis positiv rüberbekommt, wo man Professoren irgendwo von der deutschen Forschungsgesellschaft irgendwo mal Geld abgestaubt haben, um mal Sachen zu machen, die sonst nur so erforscht worden wäre, das sind eher so Prestigegeschichten. Und die Forderung, Patente abzuschaffen und dergleichen, halte ich persönlich auch für richtig. Nur hat man da im normalen Maschinenbaubereich, Bauwesen, Elektrotechnik, also da, die Leute kommen manchmal auf den Gedanken, dass das gut wäre. Wenn man sich anguckt, wie die Ausbildung stattfindet, wird gesagt, ja, und dann machen sie ein Patent. Und es gibt ja auch so Transferinstitute, die die Studenten auffordern, wenn sie ihr Diplomarbeit geschrieben haben, doch das Ding auch noch als Patent zu verwursten. Und was ich meine Diplomarbeit in der Recherche an Patenten gesehen habe, die sind so albern, was aber als möglich ist. Letztendlich besteht das ein großer Kampf noch da, in diese Richtung, auch Überzeugungsarbeit. Denn heute wird es eher so gemacht, dass zwar die kleinen und mittelständischen Unternehmen alle ja, sich negativ gegen Patente äußern, mittlerweile selbst vor ihnen anrichten, ausläuft dann so, dass es sagen, wir müssen mehr Patente machen als die anderen, dann können wir nicht mit dem Wettbewerb Patente austauschen. Und denn man kauft sich nicht mehr die Patente, man tauscht die Patente mit den Wettbewerbern im Maschinenbau zum Beispiel. Da sehe ich das mehrmals immer wieder. Und da sagt man, okay, von denen haben wir 6 Patente bekommen, die haben denen 3 gegeben und dann war gut. Und es ist natürlich völlig erschossen, aber diese Spirale wird weitergefahren. Und ich denke mal, ähnlich läuft es auch in der Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen. Die Pharmaindustrie, denke ich, ist noch wesentlich konservativer. Normalerweise, ja, das, so, das, was ich so sehe und das, was jetzt gesagt in der Gesellschaft mit Diskussion läuft, mit uns und so, das ist für mich irgendwie nichts Neues. Das ist leider auch immer gut.
Ja, zum Thema weltweiter Patentschutz, das war so die erste Frage von dir. Ne? Da ist das alle, und da wollt ihr jetzt auch noch was zu dem Thema Industrie? Ne? Okay, ja, also das allerwichtigste Stichwort, was eigentlich alles abdeckt, ist das TRIPS-Abkommen der WTO, weil das wirklich auch alle anderen Abkommen, die es irgendwie gibt, überdeckt. Also es gibt zwar eine Art internationale Patentbehörde, die nennt sich WIPO, also World Intellectual Property Office oder Worldwide Intellectual Property Office. Allerdings hat die mehr eine beratende Funktion, also jetzt nicht im Sinne von einem Weltpatentamt, wo es dann ein Weltpatent gibt. So, das Entscheidende ist das TRIPS-Abkommen. Da hatte ich hier, habe ich hier auch noch eine andere Folie im Hintergrund, weil ich dachte, dass die Frage wahrscheinlich irgendwie noch kommt. Mal einfach die wesentlichen Punkte. Also das TRIPS-Abkommen ist ein Abkommen über geistige Eigentumsrechte. Und das Allerwichtigste ist erstmal, dass jedes Unterzeichnerland, und ja alle, fast alle Länder haben inzwischen das TRIPS-Abkommen unterzeichnet, sich verpflichtet, ein Patentrecht einzuführen, Patente zu vergeben. Also so selbstverständlich, wie Patente bei uns sind, gibt es immer noch, also gab es vor dem TRIPS-Abkommen weltweit noch viele Länder, wo Patentrecht, wo es entweder gar nicht gab oder eine ganz andere Art von Patentrecht, wie das bei uns üblich ist. Das ist der erste Punkt, also Patente müssen anerkannt werden. Dann wird der Patentrecht verschärft. 20 Jahre Patentschutz ist bei uns üblich, ist bei vielen Ländern war das noch überhaupt nicht üblich. Und ja, so, ja, nee, das führt ein bisschen zu weit jetzt. Ist noch so eine Folie zu den Auswirkungen von TRIPS. Also Indien hat beispielsweise schon ein Patentsystem, aber der Patentschutz gilt wesentlich kürzer, 5 Jahre, und jetzt werden es 20. Und also durch das TRIPS-Abkommen wird sich auch in Indien, verändert sich die Industrielandschaft völlig, ganz massiv. Also Indien ist das Patentrecht eigentlich eher so, wie es bei uns in Deutschland, in Österreich weiß ich nicht, wie es in Deutschland etwa vor 100 Jahren war. Also so eine Ausrichtung, industriefreundlich, pro Innovation und so weiter. Das ist eigentlich das, was Indien damit fördern wollte. Ja, also Patentschutz weltweit. Es gibt kein weltweites Patent, das also in jedem Land gilt, aber es gibt so Verfahren von gegenseitiger Anerkennung, und wenn die Patente in den wichtigsten Ländern beantragt sind, ist es eigentlich auch ziemlich abgedeckt damit. Also Patente werden immer mehr, jetzt auch mit diesen Abkommen, werden immer mehr zur multinationalen Geschichte. Also die ganzen wirtschaftspolitischen Entscheidungen werden, wie es halt in anderen Bereichen auch ist, immer weniger auf nationaler Ebene, sondern die Ergebnisse sind dann meistens doch relativ weltweit gültig. Ist damit deine Frage so ein bisschen beantwortet? Oder? Ja.
Gut, dann die nächste Frage oder Anmerkung. Hallo? Ja. Ich heiße Martin, und wenn jemand etwas dagegen habe, werde ich auf Englisch reden, ist das okay? You said that we don't want to say what is good, what is bad, plant medicine versus traditional Western medicine. But in another kind of way, I think we can say that some things are good and some things are bad, because Western medicine is generally about taking away that which is bad, whereas there are other traditional forms of medicine that are about preventing that you get ill in the first place. All Western medicine is about curing the problem once it has arisen, not preventing that it happens in the first place. And I think that the AIDS situation is it's interesting in some senses, and for really political purposes, it is interesting. But really, it is not a solution to the AIDS problem that medicine gets cheaper. It doesn't prevent the spread of AIDS. And one of the biggest problems in sub-Saharan Africa is the influence of the Catholic Church and lots of other situations that needs to be addressed.
Ja, du hast recht. Also die Lösung, also jetzt zum Beispiel AIDS, sind Medikamente nicht die Lösung. Mit Medikamenten kann nicht AIDS als Problem beseitigt werden, aber es ist ein wichtiger Bestandteil der Lösung. Wenn das Leben der Infizierten verlängert werden kann, werden dadurch einfach die sozialen Auswirkungen ganz anders minimiert. Und eigentlich nur eine Kombination aus Prävention und Therapie. Beides muss zusammenwirken. Ja. Also die beste Therapie ist nur halb so viel wert, wenn gleichzeitig nicht in der ganzen Gesellschaft Präventionsmaßnahmen durchgeführt werden können. Das eine geht nicht ohne das andere. Also da hast du völlig recht. Und nochmal zu den pflanzlichen Arzneimitteln. Also es gibt, ja, du hast es schon angesprochen, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, so Medizin als etwas Vorbeugendes zu sehen. Und klar, was der westlichen, der Schulmedizin oft vorgeworfen wird, dass sie so ein mechanistisches Körperbild hat, auch so einzelne Teile, die irgendwie ausgetauscht werden, oder das hier ist kaputt, dann machen wir eine Spritze rein, dann funktioniert es wieder. Das ist völlig kurzsichtig gesehen, klar. Aber ja, und trotzdem hat, denke ich, die Schulmedizin auch einige Vorteile in manchen Bereichen, wo andere Medizinschulen vielleicht nicht so gut wirken. Jede Medizinschule hat irgendwo ihre Berechtigung und muss auch jeweils in der entsprechenden Kultur gesehen werden. Man kann jetzt auch Ayurveda aus Indien nicht einfach ohne Probleme jetzt in eine europäische Kultur verpflanzen, weil auch ihr ganz andere Ernährungsgewohnheiten sind beispielsweise und ist nicht alles unbedingt immer so übertragbar. Jetzt nochmal grundsätzlich, was ich denke zur Bewertung von pflanzlichen Heilmitteln. Würde ich jetzt an pflanzliche und chemische Heilmittel schon weitgehend die gleichen Kriterien anlegen. Und zwar, ja, da gibt es eigentlich, ja, nicht nur ich, sondern es gibt auch von der Weltgesundheitsorganisation gibt es relativ klare Kriterien, wann ein Arzneimittel als Arzneimittel geeignet ist. Man, zum Ersten muss die Wirksamkeit nachgewiesen sein. Und beispielsweise, was ich zu Kamille, bei uns die bekannte Heilpflanze, gibt es auch sehr viele Studien, wo inzwischen wirklich klar belegt ist, Kamille wirkt bei diesen Sachen. Ja. Aber es gibt auch etliche traditionell verwendete Heilpflanzen in Europa, wo klar inzwischen erwiesen ist, das wirkt überhaupt nicht. Also das Ganze, ich meine, das ist eine Sache der Statistik auch. Du hast bei jedem Ding einen gewissen Placebo-Effekt, also ob du Traubenzucker schluckst oder ein weißes Pulver, irgendwas passiert auf jeden Fall, aber die Wirksamkeit sollte eben muss den Placebo-Effekt überschreiten. Und da gibt es viele Sachen, die einfach jetzt bei uns nicht mehr verwendet werden, weil man inzwischen weiß, das wirkt nicht oder es gibt bessere Alternativen. Und da muss es einfach, gibt es in den europäischen Heilpflanzen ist das alles ziemlich gut erforscht inzwischen, aber eben in den ganzen nicht-europäischen ist noch ein ganz großer Forschungsbedarf. Und das ist eine Forschung, die jetzt nicht dazu dient, jetzt Heilpflanzen schlechter zu machen oder das andere besser zu machen, sondern wirklich gucken, was wirkt wirklich, was hilft den Leuten und was ist sicher in der Anwendung. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Dankeschön.
Schönen Dank für die Beteiligung in der Diskussion. So wie ich das sehe, besteht jetzt kein weiterer Diskussionsbedarf mehr. Und dann schönen Dank für die Anwesenheit und ich beende dann hiermit diese Veranstaltung. Mhm.